wir haben dann Chula Dhamma Samadhana Sutta gelesen, fertig gelesen. Und ganz kurz, was der Inhalt ist.
Also, ich sage ja, es geht darum, dass es vier verschiedene Arten gibt, Dinge zu berichten. Also, das sind vier unterschiedliche Ahnungen. Das eine ist, dass man Ahnungen macht, das ist dann auch angenehm. Wir werden dann zu schmerzhaft oder im Schmerzhaft gefallen. Das heißt, im Grunde ist es Zucker zu Zucker. Dann gibt es Handlungen, die von Anfang an schmerzhaft sind und auch wieder schmerzhafte, unangenehme Folgen haben. Das heißt, in dem Fall wird aus Dukkha wiederum Dukkha. Dann gibt es Handlungen, die am Anfang schmerzhaft sind und dann wieder zu angenehmen, glücklichen Momenten, also zur Folge haben. Also in dem Fall wird eben Dukkha zu Sukha. Und dann gibt es auch Handlungen, die sind am Anfang an angenehm und haben auch angenehme, heilsame Folgen. Das heißt, Zucker wird wieder zu Zucker. Diese Lehrrede wird ja als Anfang, also als Beispiel, dass indem angenehme Handlungen zu also negative, also unheilsame oder nicht gute, also unangenehme Folgen haben herangezogen, dass zum Beispiel viele Brahmanen gedacht haben, dass Sinnesvergnügen keine unangenehmen, keine unheilsamen Folgen haben und haben sich den Sinnesvergnügen hingegeben. Und dann hat das eben negative Folgen, eine schlechte Wiedergeburt und im schlimmsten Fall halt auch die Hölle. Das heißt, das, dann erst erkennen sie, dass das tatsächlich so ist, dass ihre Handlungen eigentlich unheilsam sind im Endeffekt. Und das ist auch meistens der Fall. Also meistens ist es so, dass man im Moment angenehme Handlungen sich dem hingibt und sich dazu verleitet, dass man eben eher dem folgt, auch wenn man dann im Nachhinein die schmerzhaften Folgen zu tragen hat. Also das ist eigentlich meistens der Fall. Dann der Fall, dass man dass schmerzhafte Handlungen auch schmerzhafte Folgen haben. Also da gibt es zum Beispiel auch, das ist da wieder auch als Beispiel beschrieben, Askese zum Beispiel oder auch andere Praktiken, die sehr unangenehm und schmerzvoll sind. Die dann glauben, dass das danach irgendeinen Segen bringt, und das ist aber auch in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Und sie tun sich halt selber kasteien und im Endeffekt aber bringt das sogar eine schlechte Wiedergeburt. Also sie sterben auch mit einem unangenehmen Gefühl und das hat auch wieder eine nicht so positive Wiedergeburt zur Folge. Dann hat euch auch noch ein Beispiel genannt. Zum Beispiel auch wenn man so falsch praktiziert, dass man meditiert und man will unbedingt vorankommen und dann verspannt man sich beim Meditieren und anstatt dass man dann einen Erfolg hat, dann eher dann auch Schmerzen und irgendwelche anderen Probleme. Also das ist halt der einfache Fall, wie zum Beispiel schmerzhafte Handlungen, also Dukkha wieder zu Dukkha führt. Dann haben wir den Fall, dass etwas am Anfang unangenehm ist, also Dukkha. Und das wird dann zu Sukha. Da hast du eben als Beispiel angeführt die Metta-Meditation, die man Metta-Meditation zum Beispiel für jemanden macht, wenn man unangenehme Assoziationen mit der Person hat. Und das ist dann nicht, wahrscheinlich nicht so angenehm, wenn man da Metta-Meditation macht für die Person, aber wenn man das trotzdem tut, dann erlebt man eben auch im Endeffekt glückliche, schöne Gefühle. Und hier wird beschrieben als unangenehm, dass es am Anfang, wenn man sich noch bemühen muss, also wenn man jetzt sich nach dem Dhamma lebt und man bemüht sich eben, dass man das Richtige tut, dann muss man erst einmal seine ganzen Befleckungen überwinden und das kostet am Anfang sehr viel Kraft und das ist auch oft schmerzhaft, wenn man dann auch vielleicht auch verzichten muss auf viele Dinge, zu denen man sich hingezogen fühlt. Und man versucht das zu vermeiden, das ist am Anfang nicht leicht, also bevor man seine ganzen Triebe und Befleckungen überwunden hat, ist das immer eher ein schmerzhafter Weg, der aber dann im Endeffekt so sehr viel Heilsames bringt. Und als viertes, das eben von Anfang an Zucker wird zu Zucker, sind eigentlich dann eher im fortgeschrittenen Stadium, wenn ich das richtig verstehe, das heißt, wenn man dann schon in den Vertiefungen, in die Vertiefungen hineingeht, erlebt man eigentlich dann schon ein Gefühl des Glücks und der Freude. Und wenn man das weiter praktiziert, dann wird das auch noch intensiver. Und irgendwann einmal wird aus dem Sukha auch Gleichmut. Und wenn man dann schon so weit ist, dass man dann immer verleuchtet ist und dieses Gleichmut, was eigentlich weder Schmerz, als weder Sukha noch Dukkha ist, ist das aber eigentlich das, tatsächlich das höchste Glück überhaupt, das es gibt. Ja, und ich glaube, damit endet eigentlich auch diese Lehre.
Ja, dieser es sehr viele Handlungen gibt es, das wenn wir im täglichen Leben machen. Anscheinend bringt er Glück. Anscheinend, ja, das ist nicht der wirkliche Glück. Aber wir sind verwirrt. Wir denken, das ist der richtige Glück. Und dann, wir können keine Orientierung finden, weil wir das, was mit diesem Glück verblendet sind. Wir denken, das ist der Glück, das möchte ich haben, das will ich, das ist das absolut, was ich wünsche und das und so. Und dann vergesse ich aber gleichzeitig sehr viele heilsame Dinge, was ich tun soll. Ja? Und am Ende, ich habe in meinem Leben überhaupt nicht etwas Positives gemacht, Heilsames gemacht, weil ich mit diesen dann anscheinend das erscheint Glück verwirrt wird wahr. Am Ende mache ich die Augen das jetzt auf und dann sehe ich, ich habe gar nichts getan. Am Ende ist ich spüre, ist in mir die Leerheit, Wachung. Was habe ich getan? Ja, ich habe nur Geld verdient. Ich habe nur das gesucht. Ich habe nur das gekauft. Am Ende sehe ich, mit diesen Dingen kann ich nicht glücklich werden. Weil ich sehr viele Dinge verloren habe. Und mit diesen Gedanken, ich habe nichts. Im Moment habe ich nichts. Und weil ich nicht dieses positives Nichts habe, weil ich diesen mit der Verwirrung gelebt habe, mit der Verwirrung sterbe ich. Dann ist das keine gute Wiedergeburt, das sagt der Buddha. Aber manche Brahmanen, manche Priester predigen, ihr sollt das machen, wozu braucht alles? Ja. Sie sind selber verwirrt. Sie sagen, wenn du das und das tust, das ist schön für dich. Tue das. Das gibt, damals gab es eine Philosoph Buddha-Zeit. Das ist eigentlich die mit der Materie wichtig finden, der Theorie materialistischer Ideen. Damals gab es angefangen in der Buddha-Zeit. Er hieß eigentlich der Charvaka. Charvaka heißt ein großer Philosoph in Indien. Er sagt, Yavan jivet, sukhan jivet, trinan katva, gritam pribet. Agni krutasya dehasya punaragamana krutah. The Sanskrit, das ist sagt er. Yavan jive sukha, so lange du lebt er glücklich. Rinankatva gritam pibet, du kannst so viel Schulden haben. Ist der Buddha bitte. Ja? Das heißt, gutes Leben, Schulden haben, stehlen, alle möglichen Dinge, du musst glücklich werden. Agni krutasya dehasya, wenn du stirbst, werfen dieser Körper ins Feuer. Kunaragamana, wie kann der wieder zurückkehren? Wie kriegt er denn zurück? Weil sie immer, dass sie dann immer gedacht haben, der Körper ist wichtig, die Materie ist wichtig. Aber der geistige Ebene haben sie nicht gedacht. Ja? Und manche haben überhaupt nichts getan. Das heißt, Dukkha sind Dukkha. Erst, das heißt, diese Leute haben wirklich so gedacht. Ja? Und dann später ist das, ich glaube, diesen arabischen Kayam, Omar Kayam, glaube ich, er schreibt auch, wenn der Wein und Frau, das ist das Beste, was es gibt, das sollen haben. Ja? sonst alles ist anderes, das braucht es nicht. Ja. Ist gekommen, das ist dann, was der Karl Marx ist, diese Richtung gekommen. Ja. Es ist nichts Neues. Der Menschheit haben das so eine Seite gehabt, ein Teil. Das heißt, immer, egal was sie tun, aber sie haben am Ende, ist es wirklich am Ende, haben sie Augen geöffnet, gesagt, wohin jetzt, aber zu spät. Können sie nicht mehr. Ja. Und es gibt ein Gedicht in Sri Lanka, ich kann nicht alles auswendig, aber ich sage das, ich war unterwegs, ich habe den Gott gesehen, ich habe ihn getötet. Ich habe gedacht, ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn getötet. Und er starb, ja. Sein Leiche liegt auf der Straße. Ich ging weiter und weiter und weiter. Ich habe alles gesucht. Ich war nicht zufrieden. Ich kam zurück. Ich habe dann Gott gesucht, aber er war tot. Ja. Das heißt, manche Leute machen alles vergessen. Religion, alle möglichen Dinge vergessen. Sagen, jetzt alles, was sie gibt, glücklich werden. Sie gehen am Ende, müssen sie zurückkehren, aber dann gibt es nichts mehr. Es ist schon spät. Und es ist das eine Seite, ja. Und sie werden sagen, solche Menschen gibt es. Na? Es ist nur das Glück in der Gegenwart, zum Glück finden, egal was sie tun. Aber später leiden sie. Es gibt Menschen, jetzt auch sehr, sehr leiden, aber später auch. Das alles andere vergessen. Kleidung, Nacht ist besser. Haare waschen, nein, das braucht man ja nicht. Körper waschen, nicht. Das ist nicht notwendig. Ja? Und das heißt, das ist dann Selbstkasteien, selbst, ja, ist alles. Das ist ein anderes Extrem. Und am Ende, sie haben auch nichts gefunden, was leiden. Sagt der Bruder, Anfang leiden, am Ende auch leiden. Hier ist Anfang glücklich, am Ende leiden. Manche Leute sind eigentlich Anfang leiden, später aber glücklich. Ja. Ich habe nur so einem einfachen Beispiel gegeben. Manchmal haben wir zum Beispiel eine Metta-Meditation machen, sehr schwer, wenn wir sagen, jetzt denken wir an eine Person, die wir nicht gern haben. Sofort kommt der Ärger. Dann müssen wir sagen, nein, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja? Aber es ist schon sehr leidvoll. Aber mache ich es weiterhin. Ich gebe nichts auf. Das heißt, ich übe, ich leide, ich übe, ich leide. Ja? Und ich übe, ich leide, wird Leid weniger. Leiden, das Leid wird weniger. Ja? Ich leide, übe ich, geht nicht, Leiden bleibt. Das heißt, ich leide, übe ich. Aber immer wieder während des Übens leide ich. Aber weil ich es übe, weniger werden. Wenn ich das Üben aufgehört habe, dann bleibt dieser Zummer gleich. Aber weil ich übe, leide ich es, aber üben habe ich es nicht aufgehört. Mit diesem wird weniger. Weniger, weniger. Deshalb sage ich, Übung macht Meister. Etwas meistern wollen, sollen wir üben. Meistens überwinden. Ja. Und das ist das so passiert. Ja. Das heißt, Anfang leidvoll üben, aber später meistern. Wie heißt das? Gemeistert oder wie heißt das? Ja. Überwunden.
Gemeistert.
Ja. Und dann ist das Anfang. Solche Handlungen gibt es. Manche Dinge gibt es, Anfang ist glücklich. Wenn ich dann Vertiefung erlange, Vertiefung durch die Meditation, ich spüre jetzt dann die große Freude in mir. Es gibt kein diskursives Denken, Gedankenfassung, und gar nichts. Und dann ist langsam Versuch und Freude auch weniger werden. Der Geist wird ein Spitzi. Unbeweglich wird er. Angefangen mit Freude, Mitte ist Freude, Ende ist auch Freude. Das ist das meditative, richtige meditative Übungen. Sagt er, solche Dinge gibt es. Vierartige Handlungen gibt es. Das ist diese Lehrrede erklärt. Wir sollen auswählen, was das wirklich machen soll. Erste, zweite, dritte oder vierte. Ja. Sagt er, ihr habt dann Möglichkeiten jetzt. Jetzt wählt aus. Ich erkläre nur. Dann sagt der Buddha, ich zeige euch den Weg. Gehen sollt ihr selber. Jetzt zeige ich das, wie die Welt wirklich ist. Jetzt habt ihr dann das aufgewacht, der Geist ist wach jetzt. Jetzt gehen. Wenn du gehen möchtest, kannst du jetzt gehen. Wenn du nicht gehen möchtest, dann ist, ich bin nicht traurig, aber es ist schade. Buddha wird nicht traurig. Aber er wird nicht denken, mühsam habe ich es alles erklärt, aber der Mensch hat das nicht getan. Er wird nicht teilen. Er wird sagen, ich habe, deshalb er sagt, was ich tun soll, habe ich es getan. Ich habe nichts zu tun. Ja? Alles, was sie tun, habe ich getan. Rest musst du selber tun. Ja. Es ist diese, deshalb sage ich das, der Buddha hat Menschen eine große Freiheit geschenkt. Nicht abhängig werden, nicht an hängen bleiben. Gehen musst du selber. Und eine Stelle sagt der Jnanaponika Mahatirgaubis, er sagt, wenn die Menschen das alles tun, der Buddha hat keine große Freude. Wenn niemand das tut, der ist auch nicht traurig. Seine Gelassenheit bleibt gleich. Ja. Es ist schon wichtig, diese Aussage. Seine Gelassenheit bleibt gleich. Ja. Aber er erklärt. 45 Jahre lang hat er erklärt. Er war nicht müde. Am letzten Moment sagt er auch. Er sagt, Vaidamma Sankara, Appamadena Sampadit. Vaidamma Sankara. Alles, was der Bedingung entsteht, vergeht. Appamadena Sampadit strebt ohne Unterlass. Es strebt ohne Unterlass. Mit diesem Wort starb er. Das war sein letztes Wort. Er hat nicht gesagt, ihr sollt jetzt mich ein der große Pagode bauen und verehren. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Sogar hat er vorher gesagt, wenn ich sterbe, werden die Menschen meine Knochen und alles, das ist als Heiligtum zu verehren. O Mönche, ihr sollt das nicht tun. Ihr sollt fernhalten von diesen Dingen. Ja. Sollt das nicht tun. Aber die Mönche sind auch Menschen. Wenn jemand denkt, oh Reliquie von Buddha, oh, bitte gib mir. Ja. Ich werde nicht sagen, nein, der Buddha hat mir gesagt, nein, ich zahle nicht mehr. Ich werde einen goldenen Kasten nehmen, als der gibt mir. Ja. Weil wir so verehrungsbewusst, ja, wir wollen Verehrung. Ja. Es schadet nicht, aber das bringt auch nichts. Es schadet nicht, aber bringt auch nichts. Ja. Und wenn jemand aber solche Lehrreden, den Inhalt praktiziert, das bringt. Deshalb hat der Buddha gesagt, ich soll fernhalten mit diesen Dingen. Ich soll nur darauf konzentrieren. Das ist wichtig für euch. Erleuchtung liegt nicht irgendwo. Erleuchtung liegt in dir, in deinem Herzen, wo die Dhamma existiert. Dhamma existiert nicht in diesen Büchern. Nein. Deshalb im Buddhismus gibt es keine heiligen Bücher. Gibt es nicht. Wir haben keine heiligen Bücher zu verehren. Das ist nur Papier. Aber wenn wir diesen, es ist geschrieben, was da hier ist, da gibt es nur in Büchern. Was da wirklich für notwendig ist für die Erleuchtung, liegt in meinem Herzen. Ich habe einmal gesagt, jemand hat mich gefragt, Bhante, schreibst du kein Buch? Ich habe gesagt, ich schreibe jeden Tag. Ich habe in meinem Herzen ein Buch, ich schreibe jeden Tag. Aber jeden Tag korrigiere ich. Ich schreibe, korrigiere. Schreibe und korrigiere. Wenn ich irgendwann weder schreiben noch korrigieren existiert, dann bin ich frei. Diese Richtung gehe ich. Mein Herzenbuch, wenn irgendwann aufhört zu schreiben und zu korrigieren, in diesem Moment bin ich frei. Und, aber das ist das durch die Praxis. Praxis schreibt etwas, die Praxis korrigiert etwas. Ohne Praxis können wir auch nicht etwas aufschreiben oder schreiben, auch nicht korrigieren. Deshalb gibt es im Buddhismus keine heiligen Bücher. Ja. Wenn diesem Buch wirklich, wie man praktiziert, diesem Buch, inhaltlich ist okay. Ja. Wenn wir Inhalt wirklich nicht praktizieren, es ist kein Unterschied wie die anderen Bücher. Das sind nur Buchstaben. Nur Buchstaben. Inhalt praktiziert niemand. Aber wenn jemand wirklich das übt, das ist ein Lehrer für mich. Das Buch wird nicht ein Buch, sondern mein Lehrer oder Lehrerin. Das ist mein Lehrer. Wenn ich nichts praktiziere, nur ein Papierhaufen von Papier. Das ist nichts. Und so ist auch dieser Inhalt der Lehrreden. Und sehr, sehr wichtig ist das. Und so erklärt der Buddha es in solchen Handlungen. Die Menschen gibt es auch vierartige Menschen. Er vergleicht die Menschen mit Wolken. Vierartige, wolkenvergleichbare Menschen gibt es. Vasita Nagajita. Ja. Es ist erstens Gajita Navasita. Redet, aber tut nicht. Manche Menschen, so viel reden, aber tun sie nicht. Wie genauso es donnert, aber regnet nicht, sagt der Buddha. Es donnert sehr viel, aber regnet nicht. Die Menschen tragen so viel, aber tun sie nicht. Und manche ist das Vasita na Gajita, tun, aber redet nicht. Regnet, aber donnert nicht. Es gibt Menschen. Und dann sagt der Buddha, na Vasita na Gajita, es regnet nicht, donnert auch nicht. Ja? Reden auch nicht, tun auch nicht. Und dann gibt Vasita na Gajita. Es regnet, und gleichzeitig auch redet. Das heißt, was man sagt, tut man das. Dieser heißt das eigentlich Yathavadi Tathakari. Tathakari Yathavadi. Sagt der Buddha, was ich sage, tue ich. Was ich tue, darüber rede ich. Ja? Und das sagen Vijja Charna Sampanno. Wissen und Wandeln. Das heißt das Wissen und Wandeln. Was der redet, das ist sein Leben. Und so ist auch dieser der Lehrreden, und wir lesen heute dann nächste Lehrreden. Was ist die Nummer? 46?
46.
Ja. Wer liest?
Ich kann auch die Martina Mikael 46, die längere Lehrrede über die Arten, Dinge zu verrichten.
Und diese Lehrreden, wenn ihr lesen wollt, da gibt es im Internet. Ja. Pali, das geht dann einfach www.palikanon.com. Ja. Dann ist das, kommt raus und dann kriegt das Martina Mikael, mittlere Sammlung. Da ist nummeriert alles. Ja. Und dann ist das, diese Lehrrede kommt dann, ja. Das kann man lesen.
Ja. Das ist die Mahatma Samadana Sutta. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati in Chetaheim den Park des Anathapindika auf. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Erhabene sagte dieses.
Ja, das ist das so, wenn ich es neu gekommen und sage, da gibt es immer, das ist der berühmteste Satz eigentlich, das in den Tripitaka, in Dreikopf, im Pali Kanon, evam me sutam. Ja, evam me sutam. Deshalb, so habe ich es gehört. Ja, ist evam me sutam. Ist eigentlich eine passiver Satz, im Deutschen sagt nicht einen passiven Satz, das heißt von mir ist so gehört. Ja. Es ist das Passiv, aber das verwendet das nicht. Aktiv ist immer besser in deutscher Sprache. Ich habe so gehört. Ist einfacher. Ja. Und, aber es ist einen passiven Satz, ist das. Ja. Und das heißt, ist nicht das so. Man kann fragen, der Bruder hat etwas gesagt, ich habe so, von wem hat er das gehört? Das ist nicht von Bruder. Diese Lehrrede ist schon von Bruder. Aber was wir heute lesen, ist nicht von Bruder. Das war das erste Konzil. Konzil, das gab es nach dem Tod des Bruders, ist ein Konzil. Und da kamen die Mönche zusammen und alles zusammengestellt, zusammengefügt, alles. Lehrreden. Und das ist dann, über die Lehrreden hat ein Mönch namens Anando, ehrwürdiger Anando, gesprochen. Er war immer mit Buddha. Und die Mönche haben im Konzilsystem, der Vorstand fragt, ja, da wo, über diese Sachen, wo hast du das gehört? Und dann sagt er, so habe ich es gehört. Eins weilte der Erhabene im Savatthi. Und wo in Savatthi, in Chetaheim? Wer hat diese Heim gemacht? Anathapindika, namens sein Anathapindika einmal. Ja? Er hat dem Buddha gespendet, diesen. Da weilte der Buddha. Und dann hat er, das waren viele Mönche dabei, erklärte Anando, ehrwürdiger Anando im Konzil, sagt, damals waren so viele Mönche. Und dann der Buddha hat gesagt, oh Mönche, ja. Und dann, die Mönche haben gesagt, ja, Ehrwürdige, wir sind auch da. Und da sprach der Buddha. Ja. Das ist das System, das wir mal gewagt haben. Ja. Aber es ist, hier gibt es so ein oh Mönche. Es ist eine Redewendung. Ja. Redewendung, das genauso früher in deutschen Sprache hat gesagt, meine Freunde, ja, Freunde, ja, und es ist immer das gesagt, Freunde, ich sage euch etwas, aber das war Freundinnen auch dabei, aber dieses Wort ist alles im Begriff, das alles, ja, Männer, Frauen, alle, Freunde, ja, und damals haben sie gesagt, oh Freunde, das ist ein Nein, also warum ist Freunde nur Freunde? Heutige Welt sagt das. Das muss man meine Freunde und Freundinnen. heute, weil sie das trennen möchte. Ja. Aber Wirklichkeit, Freunde heißt eigentlich, ist alle drinnen, im Begriff. Oh Freunde, ich sage euch. Ja. So ist auch, oh Mönche, das heißt Nonnen und Laien, Männer, Frauen, alle zusammen. Das ist eine Redewendung, ja, oh Mönche. Und man soll nicht denken, der Buddha hat nur, es gibt auch ein Buch, heißt, Buddha sprach nicht nur den Mönchen und Nonnen. Es gibt ein Buch, ein dickes Buch, ja, von dem Fritz Schäfer. Er hat geschrieben. Ja. Und dann, ja, dann hat der Buddha angefangen, ja, zu sprechen. Ja.
Ihr Bhikkhus, in den meisten Fällen haben Lebewesen diesen Wunsch, diese Absicht, diese Sehnsucht. Wenn doch nur unwillkommene, unerwünschte, unangenehme Dinge abnehmen würden und willkommene, erwünschte, angenehme Dinge zunehmen würden. Obwohl Lebewesen diesen Wunsch, diese Absicht, diese Sehnsucht haben, nehmen doch unwillkommene, unerwünschte, unangenehme Dinge für sie zu und willkommene, erwünschte, angenehme Dinge nehmen ab. Nun, ihr Bhikkhus, was denkt ihr? Ist der Grund dafür? Ehrwürdiger Herr, unsere Lehren sind im Erhabenen verwurzelt, vom Erhabenen geführt, beruhen auf dem Erhabenen. Es wäre gut, wenn der Erhabene die Bedeutung dieser Worte erläutern würde. Wenn die Bhikkhus dies vom Erhabenen gehört haben, werden sie es sich merken. Dann, ihr Bhikkhus, hört zu und verfolgt aufmerksam, was ich sagen werde. Ja, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Erhabene sagte Folgendes.
Ja, was sagt der Buddha eigentlich? Es gibt Menschen oder es gibt Wesen. Ja.
Obwohl sie den Wunsch haben, dass die unangenehmen Dinge fernbleiben oder weniger werden, dann nehmen diese doch zu. Und umgekehrt, die willkommenen oder die positiven Dinge verringern sich. Und was ist jetzt der Grund dafür?
Das heißt eigentlich, das heißt Anitta Akanta Amanapa Dhamma Parihareyu, sagt der Buddha. Das heißt, subjektiv betrachten, das ist gut für mich, das wünsche ich. Ja? Und diese Dinge sollen immer mehr und mehr werden. Weil sie subjektiv betrachten, diese Dinge will ich nicht haben, das soll dann wirklich weniger werden. Diese Wünsche entstehen die Menschen. Es ist nicht irgendetwas wirkliche positive, wirkliche Wünschenwertes. Ja. Aber im Moment denkt er subjektiv, oh, das ist gut für mich. Ja. Das soll, was ich jetzt denke, ah, das ist so gut für mich, das muss mehr und mehr werden. Ach, das ist nicht gut für mich. Das soll dann wirklich weniger werden. So wünschen die Menschen. Und dann fragt der Buddha, Jesam Bhikkhu Sattana Evan Kamanang Evan Chandang. So eine Gedanke, warum kommt das eigentlich so etwas? Warum entsteht so etwas? Fragt der Buddha. Ja. Und dann, die Mönche haben nicht gesagt, ja, deshalb. Ja, schnell Antwort geben. Er hat gesagt, nein, du bist unser Lehrer. Bitte. Du kannst selber das erklären. Wir wünschen das. Bitte, tue das. Buddha sagt, wenn ihr so wollt, werde ich das tun. Ich erkläre euch jetzt. Ja. Das heißt, eine Frage stellen, warum es so ist. Die Mönche haben gesagt, es ist schön, wenn du selber das erklärst. Ja. Und bitte, kannst du das tun? Buddha hat gesagt, gut, ich mache das, wenn ihr wollt. Ja. Und dann fängt er an, das damals zu erklären. Ja.
Ihr Bhikkhus, ein nicht unterrichteter Weltling, der die Edlen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, der aufrechte Menschen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, weiß nicht, welche Dinge gepflegt und welche Dinge nicht gepflegt werden sollten. Er weiß nicht, welche Dinge befolgt und welche Dinge nicht befolgt werden sollten. Weil er dies nicht weiß, pflegt er Dinge, die nicht gepflegt werden sollten, und pflegt Dinge nicht, die gepflegt werden sollten. Er befolgt Dinge, die nicht befolgt werden sollten, und befolgt Dinge nicht, die befolgt werden sollten. Weil er dies tut, nehmen unwillkommene, unerwünschte, unangenehme Dinge für ihn zu, und willkommene, erwünschte, angenehme Dinge nehmen ab. Warum ist das so? Das widerfährt einem Unverständigen.
Ja. Das ist das, was ich sagte, warum ist das eigentlich? Es einfach sagt, diese Menschen haben keine geistige Training. Wo einfach Antwort gibt. Sie haben keine Verbindung mit Dhamma. Sie kennen nicht den guten Dhamma. Sie haben keinen guten Weg. Sie haben nichts gelernt. Ja? Und sie wissen nicht, was da gut ist, was schlecht ist. Vielleicht haben sie von anderen so gelernt, schlechte Dinge als gute Dinge als schlechtes. Ja? Es ist das wie heutige Welt. Viele Menschen die schlechte Dinge als Gutes erklären. Weil sie selber diejenigen, die das erklären, ihn auch verwirrt, verblendet. Es ist nicht dumm. Sie sind nicht dumm. Man kann nicht denken, diejenigen, die darüber reden, sind dumm. Die sind nicht dumm. Sie sind verwirrt. Verwirrung ist nicht gleichzeitig dumm sein. Verwirrt heißt, sie verwenden diese Dinge, ihren Wunsch zu erfüllen. Das heißt verwirrt. Ja? Sie wissen nicht, das wirklich ist, aber sie haben einen Wunsch, diese zu erfüllen, verwenden diese Dinge. Ja? Und da erklären, wie die heutige Welt ist, überall, ganze Welt, ja? Politische Ebene, Wirtschaft und Sozialebene, religiöse Ebene, alles. Besonders dieses Jahr hat es angefangen, 2017, 2018. Stark geworden, auch der religiöse Ebene. Sie verwenden so viele Dinge, weil sie denken, dass es gut für sie ist. Und nicht nur das selber, vermitteln auch die anderen, dass es gut ist. Ja? In Sri Lanka gibt es ein großes Problem jetzt. Die manche verwirrte Mönche sind erleuchtet jetzt. Sie predigen, dass die erleuchtet sind. Und sie kriegen so viele Anhänger. Sie bringen so viele unheilsame Dinge. Weil sie nicht nur selber verwirrt, sie, wie heißt das, anderen verdummen, oder wie heißt das Wort?
Verdummen, ja.
Die anderen. Weil sie sind so verwirrt, die Verwirrung ist so stark, sie denken, dass sie wirklich so sind. Ist manchmal so verwirrt. Ist manche Leute sagen, es tut mir sehr leid, ich bin verwirrt. Aber sie sagen das nicht. Sie sagen, nein, das ist richtig. Verwirrung ist so stark, dass sie wirklich denken, dass sie so sind. Dass sie erleuchtet sind. Sie bringen so viele unheilsame Dinge. Es gibt eine große Katastrophe in Sri Lanka. Nicht so Sri Lanka, es gibt auch andere Länder auch. Ausgenommen in der Burma. Burma gibt es diese nicht. Ja. Es ist auch ein Grund, weil die Burmesen sind sehr streng mit diesen Dingen. Ja. In Thailand, in Sri Lanka, das ist so viel. So viel Arahant gibt es jetzt. Schade. Wenn sie mit diesen Verwirrungen sterben, ist das ihre Sache. Aber sie sterben mit tausenden Menschen mit den Verwirrten. Sie bringen die Verwirrung, mit diesen sterben sie. Das heißt, sie bringen andere Menschen auch in die Hölle. Nicht nur selber. Ja? Das ist so, ist politische Ebene das Gleiche. Das ist religiöse Ebene, politische Ebene auch. Sie gehen unter, aber andere Menschen auch mitnehmen. So Kriegssituation ist dieses. kriege ich es auch diese. Sie haben verblendet, ja. Sie wissen nicht, dass sie verblendet, sie denken, dass richtig ist. Und dann vermitteln sie das und selber bringen das unheilsame Finger, ja. Und es ist dann, wenn da wirklich die Verwirrung und die Unwissenheit, aus der Unwissenheit entstandene Verwirrung stark wird, ja, der Gegenmittel gibt es sehr wenig. Sehr wenig. Weil das ist dann sehr schnell. Es gibt nur solche Ebene der Menschen. Die Ebene, das Gleiche sozusagen. Wie heißt Augenhöhe, wie es heißt so? Gleiche. Und deshalb kann sie erst schnell sehen. Wenn dieser Mensch ein bisschen hoch ist, ja, da muss er dieser Mensch so anschauen, das tut weh. Sie können nicht lange machen. Aber in der gleichen Ebene sind, Augenhöhe, können sie das ist da ausnutzen. Leichter. Brauchen sie nicht. So können sie direkt. Tut nicht weh. Deshalb, wenn das Volk hoch wird, diese Menschen verwirrt sind, müssen so hoch anschauen. Tut weh. Können sie nicht lange machen. Sie werden selber müde. Ja. Und das ist das wichtige Punkt, ist eigentlich, das religiöse eben auch. Wenn die Menschen auch gleich sind, Verwirrung kommt, alle werden das so. Ja. Sonst diese verwirrten Menschen, wenn die Menschen so anschauen müssen, sie können nicht lang. Was wolltest du? Du sollst etwas sagen? So ist meine bildlich, sage ich das. Weißt du das? Ja. Nicht immer dann das Volk nicht die Augenhöhe der Politiker sein, muss oben sein. Der Che Guevara hat einmal einen Satz gesagt, einen wunderschönen Satz. Er sagt: Wir sollen den Kindern sagen, nicht mit uns gehen, sie sollen uns überholen. Überholen.
Die Kinder sollen uns überholen.
Ja.
Sie sollen nicht mit uns gehen, die Kinder.
Die sollen uns überholen. Ja. Ja. Das hat er dann Che Guevara gesagt. Das ist ein sehr schöner Satz. Das Volk sollte nicht dieser Menschen, sie sollen überholen diesen Menschen. Ja. Und dann ist es leichter. Da können sie nicht diese Menschen, dann aber da sind die ganz weit. Sie erreichen sie nicht. Ja. So sagt der Buddha hier. Das ist sehr, sehr wichtig, ist das. Ja. Aber sie denken, aber was tun sie dann? Das ist leidvolle Dinge nehmen sie, leidfreie Dinge beseitigen sie. Ja? Das sagt er. So, es gibt so eine Gruppe Menschen. Das ist die erste. Ja? Warum ist das? Weil sie keine Schulung hat, keine geistige Training hat. Ja? Und deshalb das Training des Geistes ist sehr, sehr wichtig. Warum sagt der Buddha Mano Pubbangama Dhamma Mano Setta Mano Maya? Das sagt, von Geist gehen die Dinge aus. Von Geist gehen die Dinge aus. Geist, geboren Geist, ja. Ja. Dann sagt er Paduttena Manusa. Nicht entwickelte, rein, nicht gereinigte, nicht trainierten Geist, wenn jemand etwas redet, tut, dann bringt er Dukkha, Leiden. Das sagt der Buddha, sehr wichtig, das Training des Geistes, Entwicklung des Geistes. Ja. Parallel soll das laufen. Nicht nur dann eine vernachlässigen und andere nur das beherrschen, das alles herrschlich machen. Ja. Es geht nicht so. Die Menschen brauchen das, dann Geist, das ist gleiche Entwicklung. Ja. Sonst ist das viel Geld, Geist ist unten und dann ist das sehr schwer. Da kann der Mensch dann kann dann Untertan machen. Ja, Untertan. Das ist dann wie Marionette, laufen sie. Ja. Wenn die Menschen gute geistige Training haben, können sie nicht. Ich meine, manche Dinge, wenn ich sehe, wenn ich höre, ich lebe hier. Ich denke, so traurig. Was denn Entwicklung haben die Menschen wirklich hier? Wenn sie einige Leute, die Menschen wirklich so verwirren kann, ja? Was ist das? Was haben sie gemacht? So viele Philosophen, so viele Entwicklungen, ja? So große Psychologen, so großer Entstand in diesem Boden. Was haben sie von diesen Menschen genommen? Das ist schade. Wenn diese einige Leute das sagen, sie folgen diese. Sie glauben das, weil die großen Philosophen gesagt haben, wirklich in diesem Raum, niemand lernt, niemand folgt diesen Dingen. Ja? Es ist schade. In jedem Tag hören wir, wohin geht das? Diese Idee bringt eigentlich den großen Leiden. Ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Ich habe neulich in einer Sendung gesehen, da hat eine Frau hat erzählt, in Europa, im europäischen Bereich, ganz Europa, folgen jetzt nicht direkte Buddhisten, Buddhisten Ideen folgen sie über so 20 Millionen Menschen. Es ist ganz wenige Gruppe, aber es ist schon gut. 20 Millionen, ja. Meine, das ist dann, wie viele Millionen in Europa gibt, viele Millionen, ja. 20 ist eine kleine Gruppe, aber es ist schon eine schöne Gruppe. Sie sind nicht Buddhisten, aber Buddhist ist so orientiert. Ja, verschiedene Bereiche. Beziehung, Arbeit, Wirtschaft, Gesundheit, ja, buddhistisch orientiert, Lebensstil, ja, ist schön. 20 Millionen, ja, Menschen. Und das heißt, wir sollen nicht denken, dass das Welt ein schlechter wird. Der Welt wird auch gut, besser. Ja? Als ich hierher kam, dann ganz wenige Buddhisten. Sie haben immer gefragt, ob es diese nationale Kleidung ist. Wirklich? Der Straße? Ist das nationale Kleidung? Heute? So kleine Kinder, Mensch! Ich freue mich sehr. Ganz kleine Kinder. Ah, ist ein Mönch. Mama, ist ein Mönch. Ist schön. Ich betrachte diese Entwicklung, ist schön. Ja. Nationale Kleidung ist für ein bisschen kleinen Kind ist ein Mönch geworden. Das ist gut. Und deshalb sollen wir nicht denken, dass die Welt schlechter wird. Die Welt wird immer besser. Ja. Besser. Aber es ist immer sehr leidvoll wird die Welt. Weil die kleine Gruppe mit diesen Verwirrungen verbundene kleine Gruppe ist immer stärker. Ja. Aber was soll man machen? Das heißt, 20 Millionen Menschen leben gut. Das ist Freude. Ja. Und 100 Millionen Menschen leben mit der Verwirrung. Und unsere Aufgabe ist, nicht diese Menschen verdammen und einfach wegnehmen, diesen Menschen helfen. Das ist meine Aufgabe. Es ist hart, aber wir sollten nichts aufgeben. Nichts aufgeben. Wenn wir nicht reden können, mindestens geistig unterstützen, möget ihr bald einen richtigen Weg finden. Geben diese. Ja. Und so ist eigentlich diesen. Und so gibt es eine Gruppe Menschen so. Und nächste.
Der wohlunterrichtete edle Schüler, der die Edlen beachtet und in ihrem Dhamma bewandert und geschult ist, der aufrechte Menschen beachtet und in ihrem Dhamma bewandert und geschult ist, weiß, welche Dinge gepflegt und welche Dinge nicht gepflegt werden sollten. Er weiß, welche Dinge befolgt und welche Dinge nicht befolgt werden sollten. Weil er dies weiß, pflegt er Dinge, die gepflegt werden sollten, und pflegt Dinge nicht, die nicht gepflegt werden sollten. Er befolgt Dinge, die befolgt werden sollten, und befolgt Dinge nicht, die nicht befolgt werden sollten. Weil er dies tut, nehmen unwillkommene, unerwünschte, unangenehme Dinge für ihn ab, und willkommene, erwünschte, angenehme Dinge nehmen zu. Warum ist das so? Das widerfährt einem Verständigen. Bhikkhus, es gibt vier Arten, Dinge zu verrichten. Welche vier?
Das ist da oben, das ist dann diesen sagt umgekehrt. Ja, vorhin gesagt, ist überhaupt keine Verbindung. Sie wissen andere, sie haben Verbindung. Ja? Sie wissen, das ist gut, das ist, ja. Aber diese, wie heißt das, richtig erkennen, was der richtig ist, was der falsch ist. Wir brauchen eine Verbindung mit Dhamma. Dieses Wissen kriegen wir nicht vom Himmel. Von Gott kriegen wir auch nichts. Ja. Von Gott kriegen wir auch das nicht. Wir müssen wirklich, was brauchen wir dafür diesen? Sagt der Buddha, erstens brauchst du einen Kalyanamitta. Jeder Mensch soll eine edle Freundschaften haben mit den anderen Menschen. Edle Freunde finden. Nicht immer mit den schlechten Freunden leben. Edle Freunde. Edle Freunde heißt Wirklichkeit, es ist irgendeinen richtigen Weg kennt. Und dann sagt der Kalyanamitta, eine richtige Lehre finden. Richtige Lehre. Und diese Lehre hören. Diese Lehre folgen. Üben. Integrieren, das heißt mit dem Leben verbinden. Und dann der nächste, sagt der Bruder, Yoniso Manasikara, nicht oberflächlich sein. Gründlich sein. Dein Leben soll gründlich sein. Nicht oberflächlich laufen lassen. Ja? Yoniso Manasikara, etwas wirklich weise erwägen, das alles ganz genau anschauen können. Und dann sagt der Buddha gleich, diese Fähigkeit hast du. Du bist nicht als unfähig geboren. Du hast dann so eine Möglichkeit in dir, der erleuchtet zu werden. Du hast das. Verschiedene Befleckungen ist das, verschiedene Staub ist das, Versteck ist das. Kalyanamitta kann dieser Staub wegnehmen. Richtiger Lehrer kann dieser Staub wegnehmen. Dieser Lehrer hören kann dieser Staub wegnehmen. Diese Dhamma-Praxis kann das. Und gründlich etwas anschauen, das ist Staub weg. Das soll man da tun. Und jeder Mensch kann das, das heißt eigentlich, dann weiß er, das ist gut, das ist nicht gut. Ja. Wenn jemand nicht gelernt hat, zum Beispiel, töten ist unheilsam. Wenn jemand gelernt hat, töten bringt das Geld. Ja. Und er tut das. Ja. Und wenn jemand wirklich das erklärt hat, es ist nicht richtig. Und richtig verstanden tut er nichts. Stehlen. Das heißt, sexuelle Bedürfnisse falsch verwenden. Lügen. Betrügen. Rohe Rede. Schlechte Worte verwenden. Und dann auch dann berauschende Mittel sich nehmen. Wenn jemand das gelernt hat, das tut nichts. Ja. Wenn jemand wirklich gelernt hat, die Streitigkeit bringt nichts, wenn er gelernt hat. Das streitet nicht. Ich habe das gesagt. Mein Leben habe ich nie gestritten. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Als Kind habe ich schon mit den kleinen Menschen gestritten. Das heißt, keine Streitigkeiten. Wir haben schon so einfach so. Ja. Aber dann bin ich junger Mensch hierher gekommen. Ich lebe mit guten Menschen wirklich. Das ist ein Glück. Selten Menschen haben diesen Glück. Ihr habt in eurem Leben schlechte Menschen auch begegnet. Ich aber noch nie. Schau, das ist ein Glück. Mein ganzes Leben hier, diese 37 Jahre, ich habe nur der gute Menschen, nie mit den schlechten Menschen gesprochen. Diesen Glück habe ich. Ja. Niemand zu mir gekommen, Bante, geh mir dann den Jagen. Niemand hat mir gedacht. Jagen, ja, Jagdverein. Bante, geh mir dann ist dann Alkohol trinken. Niemand ist gekommen. Ja. Ist, alle Menschen, die ich begegnet habe, sind gute Menschen. Wirklich, es ist ein Glück. In diesem Land, selten haben die Menschen aber diese. Wenn ich begegnet habe, tausende Menschen, alle waren gute Menschen. Und deshalb ist das, diese Dinge muss man lernen. Wenn wir Kalyanamitta haben, sagt er, einmal sagt, Kalyanamitta heißt edle Freunde, edle Freundschaft haben. Ja. Mir wirklich das einen richtigen Weg zeigt. Wenn er mit mir redet, gute Dinge erklärt, Zeit hat für mich. Ja. Es ist, Bruder sagt, es ist so schwer, so eine Freundschaft zu finden, sagt der Bruder. So schwer. Ja. Aber wenn jemand findet, ist es dann ein Glück. Einmal hat dem Yogananda und dem Buddha gesagt, Erhabene, der ehrwürdige Sariputta, der ehrwürdige Mahamoggallana, so edle Freunde sind sie. Ich spüre, wenn ich das mit ihnen bin, wie Hälfte meinen Weg beendet habe. Das ist ein Erleuchtungsweg. Buddha sagt, so darfst du nicht so sagen, Ananda, so darfst du nicht sagen. Dreimal sagt er, wenn du solche edle Freunde hast, ganzer Weg ist beendet, nicht die Hälfte. So wertvoll, Ananda, die edle Freunde. Ja, so wertvoll ist. Wir sollen einmal denken, wie oft habe ich solche Freunde begegnet? Das ist sehr wenig. Sehr wenig haben wir. Ja. Und das ist das so, wenn jemand so ist, dann weiß, aha, das ist gut, das ist nicht gut. Ja. Und deshalb ist das immer, edle Freunde schützen uns. Sie schützen uns. Und schützen heißt nicht nur, darf nicht anwesend sein. Manche Menschen haben zum Beispiel Kontakt haben die mit diesen großen Menschen. Wir nehmen an, ich habe eine enge Verbindung mit, wir nehmen an, mit der Hand seiner Heiligkeit Dalai Lama, habe ich einen guten Kontakt. Ich begegne, ist ein älter Freund von mir. Deshalb, ich schäme mich, etwas Schlechtes zu machen. Weil ich denke, ich kenne ihn. Wenn er weiß, dass ich so etwas tue, ich schäme mich. Ich kann machen das nicht. Nein, nein, ich mache nicht. So ist das Wertvollste, edle Freunde. Er ist mein Freund, wenn ich selbst das tue, wenn er wirklich weiß, ich schäme mich. Boah, ich mache das. Das heißt, diese edle Freundschaft schützt mir dann von den unheilsamen Dingen. Nicht nur reden. Ja, du darfst nicht das tun, das tun, das nicht. Aber diese Freundschaft ist das seine Symbol. Ja. Wenn irgendjemand kennt, ein guter Mensch, der sagt, du, ich mache das, wenn er das ist, das weiß ich, ich schäme mich, ja, bitte, ich tue das nicht. Ja. Das ist der wertvolle Wert, edle Freundschaft. Ja. Deshalb sollen wir irgendwie Freunde haben, gute Freunde. Ja. Es sind nicht nur dann beraten, einen Weg zeigen. Diese Freundschaft ist alleine ist für mich ein Schutz. Ein Schutz ist das. Ja. So ist das. Diese. Wir lesen dann weiter nächsten Mal, nächste Woche. Ja. Weil das jetzt anfangen ist, das. Die vier lesen wir. Nächste Woche können wir, glaube ich, es ist nicht so viel. Nächste Woche ist da. Nächste Woche bin ich nicht da. Weil ich bin in Salzburg. Ja. 18. bin ich nicht da. Du hast eh geschrieben, oder?
Ja.
Geschickt, ja, Salat. Wenn ihr erst einmal hier seid, wenn ihr weiterhin kommen möchtet, wenn ihr Information braucht, bitte eure E-Mail-Adresse. Das sind dann unsere Schriftführer angegeben. Wolfgang Liebmann. Und dann, er wird dann alle Kleinigkeiten und sich informieren. Ja. Und Programm kriegt ihr auch dann. Bitte das schreiben oder einfach schreiben ihm gegen.